herzlich willkommen zu unserer 6. Episode von Meine Geschichte, meine Erde. Wir sprechen in diesem Podcast mit interessanten Menschen aus dem Meine Erde-Freundeskreis über ihre ganz persönliche Geschichte. Heute treffe ich Herrn Löttgering in der Bundeszentrale der DLRG. Dort war er jahrelang ehrenamtlich aktiv und hat die Organisation unter anderem als Vizepräsident maßgeblich geprägt. Wir sprechen in der heutigen Folge darüber, welche Menschen ihn in seinem Leben nachhaltig beeinflusst haben. Dabei erzählt Herr Löttgering besonders von einer Lehrerin, ohne deren Ratschlag sein Leben heute völlig anders aussehen würde. Nicht nur über sein Engagement in der DLRG kommt Herr Löttgering schon früh mit dem Tod in Kontakt. Er muss einige geliebte Menschen gehen lassen und entwickelt dadurch einen sehr natürlichen Blick auf das Lebensende. Hören Sie selbst. Herr Löttgering, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und Sie zu Gast bei uns im Meine Erde Podcast sind. Wir wollen in diesem Podcast Menschen ihre ganz persönliche Geschichte erzählen lassen. Und deshalb würde ich Sie zum Einstieg bitten, sich ganz kurz vorzustellen, wie alt Sie sind und Ihre aktuelle Lebenssituation.
Ich bin 73 Jahre alt, also in Rente bzw. Pension. Ich war zuletzt stellvertretender Schulleiter an einem Gymnasium in Warendorf und habe sehr lange, sehr intensiv in der DLRG mitgearbeitet, ehrenamtlich als Vertreter verschiedener Ecken aus der DLRG in verschiedenen Ebenen.
Mhm. Sehr gut. wir wollen in diesem Podcast, oder es geht vor allem um Geschichten, und deshalb frage ich zum Einstieg immer ganz gerne, ob es so eine, ganz egal in welchem Themenbereich, Geschichte gibt aus Ihrem Leben, die Sie heute gerne erzählen möchten.
Ja, ich kenne eine Geschichte, die ich öfter mal erzähle.
Okay.
Mein Lebenslauf wäre völlig anders verlaufen, wenn ich nicht eine tolle Grundschullehrerin gehabt hätte. Diese Grundschullehrerin fragte mich irgendwann mal, als ich im dritten oder vierten Schuljahr war, auf welche Schule möchtest du denn gehen? Und da habe ich gesagt, ach, meine Eltern haben gesagt, auf die Realschule.
Mhm.
Und warum auf die Realschule? Ja, ich soll eine Verwaltungslehre machen, in der Verwaltung bei der Stadt oder ja, vielleicht auch in der Bank. Und das möchtest du gerne? Ja, weiß nicht, so gerne auch nicht, aber in der Realschule kann man ja nichts anderes machen. Dann sagt sie, was möchtest du denn gerne werden? Da sag ich, eigentlich Lehrer.
Ah ja.
Aha, sagte sie, und ein paar Tage später kam sie, kannst du mir mal dein Heft geben? Und dann schrieb sie rein, ob sie meine Eltern mal nachmittags beim Kaffee besuchen könnte. Mhm. Heute fast undenkbar, dass ein Lehrer nach Hause geht. Ich habe natürlich einen Wahnsinnsschreck gekriegt, weil ich gar nicht wusste, um was es ging. Einzige Frage meiner Mutter war natürlich, was hast du ausgefressen? Ich hatte aber gar nichts ausgefressen. Ah. Ja, und an dem Nachmittag kam die Lehrerin und die haben bei Kaffee und Kuchen dann geredet über mich. Und als die Lehrerin wieder weg war, da kam mein Vater und sagte, wolltest du aufs Gymnasium? Ja, ich sag, möchte ich wohl gerne. Ja, was wolltest du dann machen später? Ja, ich sag, Lehrer wollte ich werden.
Mhm.
Ach so, ja, das kannst du mit der Realschule nicht. Ja, und so hat diese Lehrerin ganz entscheidend meinen Lebenslauf bestimmt, ohne dass sie das so selbst wusste. Mhm. Sie weiß es natürlich heute, weil ich immer Kontakt zu ihr gehalten habe.
Okay.
Und sie vor 2 Jahren auch noch besucht habe. Sie ist jetzt 94 und noch relativ fit.
Ja.
Ja, und da ist sie immer ein Mensch gewesen, der weiter gedacht hat, als seine Pflicht war. Und der eben durchgesetzt hat oder erreicht hat, dass ich das Gymnasium besuchen durfte. Und dadurch war mein Lebenslauf ein völlig anderer.
Ja, klar. Haben sich ganz neue Möglichkeiten für Sie ergeben. Und hat sich das im Nachhinein auch als so einen richtigen Weg für Sie herausgestellt, dann der Lehrerberuf? Oder haben Sie irgendwann gedacht, jetzt habe ich davon die Schnauze voll?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin gerne Lehrer gewesen, bis zuletzt gerne Lehrer gewesen. Und das war eine richtige Berufswahl, kann man aus ganz verschiedenen Elementen sehen. Aber ich habe eben auch die Möglichkeit gehabt, in der DLRG einen Teil meiner Lebensverwirklichung zu finden. Denn das habe ich seit 1965 gemacht und mache jetzt noch das eine oder andere.
Mhm. Sind Sie denn über die Schule auf die DLRG gekommen oder wie hat sich das ergeben?
Ja, wenn ich das auch noch erzähle.
ganz kurz vielleicht.
Ja, ich hatte immer das große Glück, im Sommer bei den Leichtathletik-Sportarten eine 2 zu kriegen. Mhm. Und im Winter, Geräte sind für mich ein Graus, kriegte ich immer eine 4, wobei der Lehrer dann immer schon recht großzügig war. Mhm.
So und Schwebebalken und sowas, oder was?
Ja, alles sowas. Und über den Bock springen und über den Kasten springen und im Kasten touren. Und alles nichts für mich. Und irgendwann dann sagte ich zu dem Lehrer, Herr Kempin war das, die Dame, die ich eben genannt habe, war Frau Behrensen. Mhm. Ich sag, kann ich denn im Winter nicht auch mal eine 3 kriegen wenigstens? Und da sagte der zu mir, pass auf, ich mach dir einen Vorschlag. Du gehst zur DLRG, machst einen Rettungsschwimmschein. Wenn du mir den bis Ende Januar vorlegst, kriegst du im Winter eine 3.
Ah, oh, okay.
So bin ich auf die DLRG gekommen. Ja.
Okay, also tatsächlich auch über einen Lehrer.
Ja.
Da gab es ja 2 Lehrer eigentlich, die ihr Leben
gab noch mehr.
Sehr stark geprägt.
Ja, es gab noch mehr.
Noch mehr?
Ja.
Was gab es noch für welche?
Ja, ein Englischlehrer. Ich war Englisch immer sehr schwach. Der hat mir also sehr geholfen durch auch Hausaufgaben, Kontrollen und sowas. Also ich habe eigentlich viel Glück gehabt in meinem Leben. Wirklich viel Glück gehabt.
Mhm. Würden Sie so in Summe...
Ja, kann ich in Summe wirklich sagen. Und viel Unterstützung auch gefunden. Mhm. In ganz verschiedenen Bereichen.
Das ist schön, ja.
Ja, doch, das war natürlich wichtig für mein Leben.
Und ich, so wie ich Sie vorhin verstanden habe, in Ihrer Tätigkeit in der DLRG haben Sie dann ja auch sehr viel Unterstützung gegeben im Umkehrschluss und bestimmt auch als Lehrer. Haben diese Lehrer, die Sie beeinflusst haben, wie haben die Ihre Arbeit als Lehrer wiederum beeinflusst? Waren Sie dann auch ein Lehrer, der jetzt versucht hat, irgendwie über den Tellerrand bei den Kindern?
Also ich war sicherlich ein Lehrer, der sich gekümmert hat. Mhm. Ich könnte da jetzt eine Reihe von Beispielen nennen, aber das würde auch zu weit führen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen sehr tragischen Fall, wo eine Oberstufenschülerin von zu Hause weg wollte. Und da habe ich versucht, so gut wie möglich zu helfen, habe auch einen bekannten Psychologen dafür gewinnen können, sich da mal drum zu kümmern. Es ist aber schief gegangen.
Okay.
Und ein zweites, was ich sehr in Erinnerung habe, was leider auch schief gegangen ist, das war ein Mädchen mit 16, die einen unmöglichen Freund kennengelernt hatte und immer seltener zur Schule kam. Die Eltern waren völlig verzweifelt. Und was ich da für eine negative Erfahrung mitgenommen habe, das Jugendamt war völlig hilflos. Ich war natürlich beim Jugendamt, habe da versucht, Einfluss geltend zu machen. Mhm. Ich will mal so 2 Kernsätze nennen, die auch sofort einleuchten. Sollen wir das Mädchen jeden Morgen mit der Polizei zur Schule bringen?
Haben die angeboten oder haben
Nee, haben sie eben nicht angeboten. Sie haben gesagt, sollen wir das Mädchen jeden Morgen mit der Polizei zur Schule bringen? Geht ja in der Praxis nicht. Mhm. Und die zweite Sache, und wenn die dann tagsüber abhaut, was machen wir dann? Sollen wir dann Polizisten vor die Klasse stellen?
Okay.
Da sieht man, dass also Behörden durchaus auch machtlos sein können. Mhm. Oder Lehrer eben auch.
Ja, klar.
Aber es hat, wenn wir da jetzt schon drüber reden, auch sehr viele sehr positive Erlebnisse gegeben.
Mhm. Mit Schülern,
Schülerinnen. Die zum Teil heute noch bestehen. Also die wirklich klasse waren.
Mhm. Denken Sie, weil Ihnen das so passiert ist, dass Lehrer so viel Einfluss auf Sie genommen haben, dass Lehrer mit einer der wichtigsten Personen auch im Alltag von so einem Kind sind? Oder denken Sie,
das glaube ich.
Denken Sie, es ist heute auch noch so?
Also ich habe jetzt gerade heute Morgen im Fahren den Bericht gehört, dass Schule immer anstrengender und immer katastrophaler wird und die Gewalt immer größer wird und so. Mhm. Ich könnte mir da jetzt kein Urteil drüber erlauben. Ich weiß wohl, dass die Masse der Lehrer immer sehr bemüht war. Und ich war ja auch Vorgesetzter. Ich hatte also auch mit schwierigeren Fällen zu tun. Mhm. Aber ich kann so in der Masse sagen, dass die Lehrer immer sehr willig waren.
Okay. Haben ihr Bestes versucht, sozusagen.
Sehr gut, genau, jetzt haben Sie wir haben schon ganz kurz mal die DLRG erwähnt. Wir sind heute hier tatsächlich auch im, Deutschland Standort der DLRG, den Sie mir vorhin schon gezeigt haben.
Bundeslehr- und Forschungsstätte. Forschung ist nicht mehr.
Forschung nicht mehr.
Bundeslehrstätte.
Der DLRG. Sehr imposante Anlage auf jeden Fall. Und Sie haben ja auch schon einige Dinge über die DLRG erzählt. Für alle, die wie ich nicht mal die Abkürzung wussten, können Sie noch einmal sagen, was bedeutet DLRG?
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft.
Genau, sehr gut.
Und sie arbeitet am Wasser.
Sie arbeitet am Wasser, sie ist also für Katastrophen jeglicher Art, die mit Wasser zu tun haben, zuständig.
Aber auch für die Ausbildung von Kindern zum Schwimmen und von jungen Menschen zum Rettungsschwimmen.
Okay, das heißt, wenn ich ein Seepferdchen machen möchte, dann mache ich das bei der DLRG, ja. Und die geben mir das Seepferdchen dann,
ja,
dafür.
Ja, genau.
Okay. Und was genau, welche Funktionen hatten Sie da inne, beziehungsweise können Sie vielleicht ein Projekt mal nennen, das Sie da bewegt haben mit?
Ja, das war eine ganze Reihe, aber Sie fragten nach einem. Hier, wo wir jetzt sind, hier habe ich dafür gesorgt, dass ein Bildungswerk entstanden ist, was es heute noch gibt, hat heute aber einen anderen Namen, ist heute Bildungsakademie der DLRG. Das ist aus ganz einfachen Anfängen entstanden, war recht mühsam und auch kostenaufwendig und läuft heute ganz toll. Die Lehrgangspläne sind sehr umfangreich und die Teilnahme ist recht gut.
Okay, das heißt, hier kann man sich durch Ihre Hilfe zum Rettungsschwimmer zum Beispiel ausbilden lassen?
Ja, vor allen Dingen etwas. Die Rettungsschwimmausbildung findet eigentlich auf den unteren Ebenen statt.
Okay.
Hier findet dann der Einsatz von Katastrophenschutzteilnehmern wird hier geübt und wird hier ausgebildet. Oder Taucher werden hier ausgebildet. Also eigentlich so das, was, ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Also die Taucher bilden selbst wieder aus.
Mhm.
Und die Einsatzkräfte für den Katastrophenschutz bilden auch selbst wieder aus. Insofern werden hier eigentlich Multiplikatoren gewonnen und geschult.
Okay. Hier werden Multiplikatoren für die Ausbildung dann,
ja,
in den
vor Ort
ja, ausgebildet. Und Sie haben den Rettungsschwimmer gemacht, um eine 3-mal zu bekommen im Winter.
Ja, genau.
Und wie hat sich dann, haben Sie auch aktiv in der DLRG,
ja,
dann angefangen?
Fing ganz harmlos an. Ein Mitschüler einer anderen Klasse, einer höheren Klasse, sagte, als ich den Rettungsschwimmschein machte, sag mal, du könntest dir doch auch mal helfen. Und dann sag ich, ja, was soll ich denn da machen? Ja, wir brauchen Leute, die Freischwimmer abnehmen und Fahrtenschwimmer abnehmen und jungen Schwimmschein. Da bist du doch im richtigen Alter, das kannst du doch.
Mhm.
Ja, und so bin ich an die DLRG gekommen.
Okay, also ein Kumpel, der schon in der DLRG war,
ja,
hat Sie quasi dann, und dann haben Sie das an der Schule auch gemacht, während Sie auch
Lehrer
waren?
Nein, an der Schule habe ich das nicht gemacht.
Okay.
Nein. Ich habe es immer nur in Schwimmbädern gemacht.
Ah ja, verstehe. Ach so, das war unabhängig von der Schule und,
ja,
auch von der Lehrertätigkeit.
Ja.
Sie waren jetzt nicht...
Ja, die Lehrer mussten ja auch eine Sportausbildung haben. Die hatte ich ja nicht.
Mhm. Aber Sie waren nicht Sportlehrer?
Nein, aber ich habe eine Schwimmmeisterausbildung.
Okay.
Und da habe ich auch eine Schwimmmeisterprüfung gemacht. Also ich hätte meinen Beruf auch aufgeben können und gegen einen anderen wechseln.
Verstehe.
Aber das war ein Randprojekt.
Und wie ging das dann weiter im DLRG? Also wie ging das, dass Sie dann später bis Vizepräsident, haben Sie gesagt,
ja,
geworden sind?
Ja gut, man wurde, das war bei den Lehrern ja vielleicht auch so, man wurde irgendwie auf mich aufmerksam. Und ich sag mal, wahrscheinlich eher positiv als negativ, sonst wäre es anders gelaufen. Ich bin gewonnen worden für die Aufgabe als stellvertretender Jugendvorsitzender in Westfalen. Später war ich Jugendvorsitzender. Und aus dieser Funktion raus bin ich gewonnen worden für die Bundesebene als stellvertretender Bundesjugendvorsitzender. Und na gut, da habe ich auch das ein oder andere an Projekten gemacht. Und irgendwann hieß es dann, immer, du wirst jetzt auch älter, im Jugendbereich bist du ja gar nicht mehr so angebracht, was auch meine Meinung war, ausdrücklich. Du könntest doch im Gesamtverband tätig sein. Ja, und da bin ich dann Vizepräsident geworden.
Okay, interessant, ja. Jetzt die DLRG macht ja, ist ja dann auch vor Ort bei Katastrophen eben zum Einsatz. Wir haben vorhin schon kurz gesprochen, das sind Ehrenamtliche an der Zahl, jetzt 700.000, haben Sie gesagt, oder? Das ist natürlich sehr, sehr viel. Wie kann man sich so einen Einsatz vorstellen? Fährt man dann dahin?
Also die 700.000 sind nicht alle aktiv.
Okay.
Es dürfen so 200.000-300.000 aktiv sein. Ja, ich will mal ein Beispiel nennen. Es klingelte bei mir das Telefon. Es war ein Taucher aus der Ortsgruppe, der selbst kein Auto hatte und sagte, im Warenhof, im MC ist jemand ertrunken. Mhm. Und da sage ich, ja, ich bin gleich da. Dann bin ich mit dem Auto zu dem hingefahren. Der stand schon vor der Tür mit seiner gesamten Ausrüstung. Und wir sind nach Warendorf zum Emsee gefahren und er ist dann zu der Feuerwehr und zu der DLRG aus Warendorf dazugestoßen und die haben dann gesucht und getaucht und haben den jungen Mann dann irgendwann auch gefunden und der war nicht mehr zu retten. Und das Schlimmste, was ich in Erinnerung behalten habe an der Sache, die Freundin war dabei.
Okay.
Und als der Rettungssanitäter sagte, da ist nichts mehr zu machen. War vielleicht auch kein schöner Satz, aber sagte halt, da ist nichts mehr zu machen. Und hatte dem direkt vorher ganz feste mit Gewalt auf die Brust geschlagen. Und da fing die Freundin an zu schreien. Das war entsetzlich. Mhm. Das werde ich auch nie vergessen.
Okay. Weil sie nicht glauben konnte in dem Moment, dass das...
Ja, dass er tot war, der Freund. Insgesamt habe ich leider auch mehrere Ertrinkungsfälle miterleben müssen. Ja, das bleibt dann so nicht in den Klamotten hängen.
Ja, das verstehe ich. Das ist natürlich sehr tragisch. Das heißt, Sie hatten auch über die DLRG tatsächlich Lauf Ihres Lebens, sage ich mal, immer wieder mit dem Tod zu tun.
Ja.
Wir haben am Telefon ja auch schon mal darüber gesprochen, ob es eben, weil wir ja mit der Beerdigung auch mit dem Tod zu tun haben, ob es in dem Gespräch jetzt okay ist, dass wir über das Sterben und über den Tod sprechen. Sie meinten da, das ist für Sie völlig in Ordnung, weil das für Sie immer sehr normal war. Was würden Sie sagen, hat Ihren Umgang mit dem Tod so geprägt, dass Sie sagen können,
dass... Ich will jetzt mal sagen, dass es so normal war, das ist wahrscheinlich die falsche Formulierung.
Okay.
Diese Ertrinkungstode, die ich mitbekommen habe, die waren ja nicht normal.
Nee, klar.
Und sie waren tragisch, zutiefst tragisch.
Ja.
Und ja, so sind die meisten Tode ja tragisch. Was mich sehr geprägt hat, ist von Anfang an das Bestreben meines Vaters gewesen, Kriegsgräber zu besuchen.
Mhm.
Ich habe nie den Wahnsinn des Krieges verstanden, verstehe ich auch heute nicht, weder in Israel noch in der Ukraine. Es war für mich immer so nicht verständlich und furchtbar, dass Menschen, junge Menschen ja meistens, im Krieg einfach umkommen, so einfach.
Ja.
Und mein Vater konnte das auch sehr gut vermitteln, wenn wir dann auf Friedhöfen waren und zum 1. November gingen wir immer auf den Friedhof, dass er mir dann vermittelte, guck mal, der war erst 21 und da ist er schon gefallen.
Ja.
Ist ja eine Beschönigung, also gestorben. Und das waren frühe Erlebnisse, die ich hatte mit dem Tod. Und da würde ich jetzt am ehesten sagen, entstellte sich so eine Normalität ein.
Ja.
Man sieht zwar hunderte von Toten da bestattet und auf 10 Friedhöfen sind es viel, viel mehr, aber es ist leider im Krieg normal. Und das hat mich dann, ja, sagen wir mal, den Krieg und die damit verbundenen Tode als normal im negativen Sinne
empfinden lassen.
Ja, ja. Empfinden lassen.
Gab es denn noch jemand anderen in Ihrem Leben, der für Sie den Umgang mit dem Tod maßgeblich geprägt hat?
Ja, das war mein Großvater, zu dem ich ein Verhältnis hatte, das ganz toll war, oder umgekehrt. Seins war ja auch toll zu mir. Ich war 11 Jahre, als er plötzlich an Krebs erkrankte.
Ja.
Es war ein sehr schwerwiegender Krebs. Er hat auch nur noch 3 Monate gelebt. Aber diese Zeit habe ich sehr hautnah erlebt. Ich war oft da in dieser Zeit, hatte auch zufällig Ferien in der Zeit, sodass ich auch in dieser Zeit da sein konnte und da ja erlebt habe, wie ein Mensch leidet.
Beim Sterben.
beim Sterben. Also wie er wirklich erst an der Erkrankung leidet, aber dann eben auch beim Übergang zum Sterben unendlich leidet. Das tat mir unendlich leid. Aber es war natürlich nicht zu ändern. Und deswegen konnte ich mich da auch ganz gut drauf einstellen. Zumal mein Vater und meine Tante beide auch das sehr gut begleitet haben. Ich durfte immer ins Zimmer rein. Ich war auch am Sterbetag noch im Zimmer, aber nicht in der Sterbeminute, aber direkt danach wieder. Und ich muss zugeben, dass die Selbstverständlichkeit, wie mein Großvater diesen Tod erlitt, für mich eben auch ja, zum Empfinden einer Normalität, jeder Mensch stirbt, geführt hat.
Wussten Sie an dem Tag, als Sie noch, wenn Sie sagen, am Sterbetag war ich noch im Zimmer, wussten Sie, dass Ihr Großvater da sterben wird an dem Tag?
Ja, das war eigentlich bei der Tante, beim Onkel, bei meinem Vater. Meine Mutter war, glaube ich, an dem Tag auch da. Klar, dass er also an dem Tag sterben würde.
Und das wurde Ihnen so gesagt auch?
Ja.
Okay.
Und was mich dann als Zweites beeindruckt hat, das war in Schüttorf im Emsland. Und da werden Beerdigungen riesig gefeiert. Gefeiert im, also nicht im freudigen Sinne. Erst kamen die ganzen Nachbarn zum Todeshaus. Alle in entsprechender Stimmung mit Weinen und allem drum und dran. Der Bestatter hat den Großvater nicht abgeholt, weil das da nicht üblich war, sodass ich ihn auch abends und am nächsten Tag sehen konnte. Und die Beerdigung fand dann vom Haus aus statt. Mit einer schwarzen Kutsche und 6 schwarzen Pferden. Also so richtig, wie man sich das im Roman vorstellt. Und wir sind dann durch die ganze Stadt bis zum Friedhof gelaufen. Und ich durfte auch direkt hinter dem Wagen laufen mit meiner Oma und meiner Tante, meinem Onkel und meinem Vater.
In welchem Jahr war das?
Das war 1962.
Okay, und da war es üblich, die Bestattung so zu machen.
Ja.
Das war dann eine Erdbestattung, das heißt, da wurde dann der Sarg
Friedhof versenkt. Sie hatten auch noch eine Kapelle aufgetrieben, die dann auf dem Weg zum Friedhof auch noch Trauermärsche spielte, die ich also zum Teil heute noch sehr plastisch in Erinnerung habe.
Okay, daran können Sie sich gut erinnern, an die Musik. Und können Sie sich auch erinnern, wie Sie sich da gefühlt haben als Elfjähriger?
Traurig, aber ein bisschen stolz, dass man mich ernst nahm.
Okay.
Dass ich also dabei sein durfte. Wir hatten ja eine ganze Menge mein Großvater hatte eine Menge Enkelkinder. Die durften alle nicht mit, weil die Eltern dagegen waren.
Ach echt? Okay, also die Eltern haben gesagt, das ist nichts für Kinder,
genau,
oder so eine
genau.
Bestattung zu sehen.
Dass ja, mein Vater ganz anderer Meinung war.
Ja.
Und deswegen das auch ermöglicht hat.
Und die anderen Enkel waren dann bestimmt auch nicht da.
Nee, die kamen hinterher zum Beerdigungsschmaus.
Okay.
Da waren sie dann dabei.
Nee, ich meine jetzt auch bei dem davor, Sie waren ja auch im Raum und so, da waren die anderen Kinder auch nicht da.
Nein.
Denken Sie, das war auch, weil die anderen Eltern das nicht gerne wollten, also ihre Tanten und Onkels, oder weil die nicht so ein gutes Verhältnis auch zu ihrem Großvater hatten?
Nein, das war sicher nicht der Fall. Also ich habe das Thema jetzt bei mir zu Hause mit meiner Frau. Wir haben 7 Enkelkinder.
Ah ja, schön.
Und die Einstellung, die die Eltern zu gerade solchen Themen Krankheit und Tod haben, sind für mich einfach ablehnenswert. Und ich habe auch sehr deutlich geäußert, dass ich möchte, dass die Enkelkinder bei meiner Beerdigung dabei sind.
Ja.
Ich habe eine traumhafte Beerdigung, traumhafte Beerdigung in Erinnerung. Das war auch eine Urgroßmutter. Und in der Trauerhalle waren alle Enkel da. Einige unruhig, andere weniger unruhig, aber die Oma oder Urma hat es nicht gestört. Und jedes Kind hatte ein Geschenk mit. Und jedes Kind ist ans Grab gegangen und hat dieses Geschenk in das Grab geworfen, in das offene Grab. Ich fand das also wirklich unglaublich toll. Nur der kleinste Junge, der wollte seine Zeichnung nicht abgeben, hat er auch nicht gemacht.
Die war zu schön, als dass er
in
das Grab wirft.
Ja, das darf man dann in dem Zusammenhang ja auch erzählen, als die Beerdigung zu Ende war, da flog ein Schwarm Wildgänse über das Grab. Ja, sowas vergesse ich dann nicht.
Das war ein Bild für sie.
Ja. Ja. Auch wieder so, ja, eigentlich kitschig-romantisch. Ne?
Würden Sie über sich selber sagen, Sie sind kitschig-romantisch bei solchen Dingen?
Nein.
Nein?
Ich bin sehr realistisch.
Okay. Aber was das Thema Tod angeht, ja, da gibt es ja schon viel, was man vielleicht auch in, sag ich mal, Metaphern eher beschreiben kann. Oder also, würden Sie sagen, dass Sie dafür offen sind?
Das machen Sie mir mal am Beispiel klar.
Na, zum Beispiel, dass jetzt hier ein Schwarm Gänse über das Grab geflogen ist. Wie, was bedeutet das dann für Sie? Sie sagen jetzt, das ist für mich in dem Moment schön gewesen. Also,
ja.
Und das ist ja irgendwie schon ein Bild.
Also, ja, das ist ein Bild.
Genau.
Das ist ein Bild für Abschied zum Beispiel.
Genau, sowas meine
ja.
ich.
Halt. Ja, ja, das habe ich.
Der Schwarm Gänse hat ja jetzt konkret nichts gerade mit dem Versterben zu tun.
Ja.
Aber es ist so ein Zeichen für da, ist dann schon bildlich.
Oder ein Sonnenstrahl, der dann
rauskommt. Oder es öffnen sich Wolken.
Ja, ja, sowas.
Vorher hat es irgendwie gehagelt oder so, ja. Okay.
Ja, ich glaube ja auch nicht, das hört sich jetzt ganz widersprüchlich an, ich glaube ja auch nicht, dass mit dem Tod das Leben wirklich zu Ende ist. Ich glaube aber nicht ans Jenseits. Ich sage ja, das ist widersprüchlich, da bin ich selbst noch mit mir nicht im Reinen.
Sie glauben einfach nicht, dass es irgendwie sofort zu Ende ist, aber Sie wissen auch nicht, was Sie dann
Nein,
was da
also kommt. Eine Wiedergeburt oder sowas glaube ich auch nicht dran. Und ich sage ja, da bin ich mit mir auch noch gar nicht im Reinen. Ob die Seele weiterlebt, solche Gedanken gibt es ja. Das erlischt natürlich auch irgendwann dann, wenn nämlich die noch damit bekannt waren mit dem Verstorbenen, ja irgendwann auch nicht mehr da sind. Also das ist so eine Sache, das müsste man philosophisch ergründen.
Das heißt, Sie meinen, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, die Seele, also Sie finden, die Erinnerungen an eine Person sind auch irgendwie Seele, weil das dann weiterlebt in den Angehörigen noch eine Zeit lang?
Ja, genau.
Okay. Das heißt, Sie möchten Ihre Kinder und Enkelkinder auch in dem offenen Umgang gerne eigentlich erziehen mit dem Tod?
Ja. Und bin manches Mal sehr entsetzt, wie die Eltern auf so Hiobsbotschaften oder negative Nachrichten reagieren. Bloß nicht.
Und dann eher die Kinder davor schützen möchten.
Ja, aber das ist doch Realität.
Also Sie hatten ja wirklich viele Kontaktpunkte, sag ich jetzt mal, schon früh in Ihrem Leben mit dem Tod. Sie haben Ihren Großvater dann auch leiden sehen beim Sterben. Und hat das in Ihnen was bewegt, dass Sie sich da in die Richtung irgendwie Gedanken gemacht haben, warum muss man beim Sterben leiden oder das sollte nicht so sein?
Das hat dazu geführt, dass ich schon in den 80er Jahren, meine Frau ist an Krebs gestorben 1990, das war also unabhängig von diesem Ereignis, in die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben eingetreten bin.
Okay.
Damals gab es ja noch nicht die Möglichkeit, Sterbenden zu helfen in Deutschland. Man fuhr ja dann, wenn man das wollte, in die Schweiz. Geht ja auch heute noch in der Schweiz und in Frankreich geht es auch und in Belgien, Niederlande, Spanien, nicht zu vergessen. Und da reisten Menschen, die sterben wollten, dann hin. Ich war immer der Meinung, dass das auch hier möglich sein muss. Dass wenn jemand sterben will, bevorzugt wegen Leidens, dass er dann auch sterben können sollte. Und das ist ja dann verwirklicht worden mit dem Verfassungsgerichtsurteil von 2020, als das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass jeder einen Anspruch darauf hat, dann sterben zu können, wann immer er will. Und zwar auch mit Hilfe Dritter. Okay. Das war bahnbrechend, weil es das in keinem europäischen Land so gibt. Aber das Verfassungsgericht hat eindeutig, der Satz ist ganz eindeutig gesagt, unabhängig von dem Anlass und dem Grund. So, und seitdem macht ja auch die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben Sterbehilfe mit ärztlicher Begleitung. Das ist eine zwingende Voraussetzung und das finde ich auch gut.
Okay. Und wie genau sieht Ihr Engagement da dann aus? Also verfolgen Sie einfach so die aktuellen Fälle damit oder?
Nein, also das ist Sache der Bundesebene. Da sind auch hauptamtliche Mitarbeiter, Psychiater, Ärzte und sowas, die über solche Anträge entscheiden. Mhm. Und es gibt das Vier-Augen-Prinzip in der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben, müssen immer ein Arzt beteiligt sein, und zwar ein unabhängiger Arzt und ein unabhängiger Jurist. Das ist also eine zwingende Voraussetzung. Aber das war gar nicht so sehr, dass, da bin ich auch nicht dran beteiligt, weil das ist eine ganz andere Ebene.
Ja.
Ich führe Gespräche, wenn mich jemand anruft, und ich habe am Sonntag, so lange ist also noch gar nicht her, einen Film gezeigt. Das hatte mir ein süddeutscher Kollege empfohlen, mach das mal. Und zu diesem Film sind für Warendorfer Verhältnisse sehr außergewöhnlich fast 60 Leute gekommen.
Okay.
Und das war schon sehr beeindruckend, weil wir hinterher eine Diskussionsrunde hatten. Und da wurden sehr viele Fragen gestellt, wie sowas abläuft und so weiter und so fort. Das ist also so ein bisschen mein Engagement, aber auch noch nicht lange.
Mhm.
Also ich bin lange Mitglied, sagte ich eben, seit den 80er Jahren. Aber so aktiv bin ich eigentlich erst seit diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, seit 2020.
Mhm. Okay. Und was ist Ihr Hauptbeweggrund, da aktiv zu sein?
Den Menschen zu helfen, so platt wie sich das anhört. Denn das habe ich in den Gesprächen, in den wenigen nach diesem Interview festgestellt, aber auch in anderen Gesprächen. Die Menschen wissen gar nicht, wie sie sich helfen können. Sie wollen diesen Weg gehen, aber sie wissen nicht, wie sie ihn gehen können. Mhm. Zumal ja die katholische Kirche nach wie vor, die evangelische zum Teil, diesen Weg strikt ablehnt. Und ich habe viel Kontakte gehabt in den letzten ein, zwei Jahren mit der Hospizbewegung. Die lehnen diesen Weg ja auch ab. Sie hat gute Gründe, das muss ich sagen, ich bin da selbst Mitglied.
Mhm.
Sie hat gute Gründe, weil sie sagt, sie begleitet die Menschen, dass sie keine Schmerzen haben, bis sie sterben. Das ist natürlich ein ganz vernünftiger Weg. Bei uns ist es etwas anders. Wir begleiten die Leute, die sterben wollen, Betonung nicht auf wollen, in den Tod.
Mhm.
Und das sind beides meiner Ansicht nach Bewegungen, die sehr wichtig sind und die eine große Bedeutung bekommen werden.
Mhm.
Bei uns steigt die Zahl der Suizidwilligen jedes Jahr dramatisch an.
Mhm. Und ja, ich stelle mir jetzt auch vor, also es gibt da ja die und die Meinung, also wie stehen Sie dazu, wenn jetzt zum Beispiel ein sehr junger Mensch einfach, sag ich mal, überlegt, sterben zu wollen? Also was ist da?
Ich habe gerade so ein Gespräch geführt und habe dem jungen Mann sehr eindringlich vor Augen geführt, dass er so eine, aus meiner Sicht, so eine Entscheidung in so jungen Jahren gar nicht treffen kann.
Mhm.
Und bezeichnend war für mich, die müssen ja immer einen Antrag stellen, wenn sie das wollen. Und der geht nach Berlin und wird da begutachtet und bewertet. Und dann kommt eben der Jurist und der Arzt. Er hat den Antrag nicht gestellt. Ich weiß nicht, ob ich da entscheidend war, aber vielleicht eben mitentscheidend, dass ich ihm in den jungen Jahren gesagt habe, was er alles noch verpasst, bis hin zu den Enkelkindern.
Ja, was da alles noch wartet eigentlich. Also es ist schon so, dass wenn man einen Suizid irgendwie in Erwägung zieht, dass dann diese Prüfung erfolgt.
Ja.
Von ärztlicher Sicht, aus juristischer Sicht, dass es eben nicht einfach so geht und da auch eine Beratung erfolgt und sozusagen, okay.
Also da, ich habe das gerade jetzt im Internet recherchiert. Es heißt immer, sterben darf nur jemand, der lebenssatt ist.
Mhm.
Und ich habe dieses Wort gehasst, weil ich das, ich würde lebensmüde angenehmer finden.
Mhm.
Aber dann sagte mir am Sonntag bei dieser Veranstaltung, kam jemand und sagte, wissen Sie eigentlich, dass das in der Bibel steht?
Lebenssatt?
Nee. Ja, lebenssatt.
Okay.
Und dann habe ich bei Google recherchiert, tatsächlich, es gibt eine ganze Reihe von Stellen, wo lebenssatt verwendet wird, bis in die jüngere Geschichte hinein. Und lebenssatt heißt eben lebenserfüllt. Ich finde das Wort lebenserfüllt viel besser. Er muss lebenserfüllt sein.
Mhm.
Und das sind natürlich hauptsächlich Menschen oberhalb von 80, 90.
Ja, Ja, also ich glaube, ich würde auch eher lebenssatt oder lebenserfüllt gut finden, weil ich finde, lebensmüde kann man auch mal phasenweise auch als junger Mensch sein. Und das kann aber auch wieder weggehen.
Ja, das ist gut.
Und dann, und gerade auch aufgrund von psychischen Erkrankungen sind ja manche Menschen phasenweise lebensmüde. Mhm. Und das bedeutet aber nicht unbedingt, dass sie eigentlich ihr Leben beenden wollen.
Ja.
Wenn diese Phase vorbei ist. Und dann, ja.
Also das Leben satt gefällt mir jetzt, nachdem ich dann recherchiert habe, auch besser.
Okay. Wissen Sie, in welchem Zusammenhang das in der Bibel steht?
Lebenssatt? Nein. Okay. Das weiß ich nicht mehr. Das irgendwo im Alten Testament ist so eine Stelle. Mhm. Aber ich habe es jetzt nicht
verraten. Kann man ja herausfinden. Kann man ja einfach mal die Bibel aufschlagen. Genau. Also wir haben jetzt schon sehr viel über Sterben gesprochen. Deshalb würde ich Sie jetzt auch nochmal fragen, also Sie sind ja auf uns oder auf uns aufmerksam geworden über die Reerdigung. Das ist ja auch eine sehr neue Art. Das hat ja mit Sterben zu tun, aber es ist sozusagen eine Bestattungsart, die jetzt in Deutschland so relativ neu erst bekannt wird. Wie sind Sie denn darauf gestoßen erstmal?
Also wie ich jetzt ganz gezielt darauf gestoßen bin, das weiß ich gar nicht mehr.
Okay.
Ich habe gesucht für mich nach einer Möglichkeit, mich gegebenenfalls dann irgendwann beisetzen lassen zu müssen.
Okay, also es war Ihre eigene Bestattungsvorsorge,
ja, genau. Die Sie jetzt schon... Und was ich ablehne, zutiefst ablehne, ist die Einäscherung. Die mache ich auch nicht. Das habe ich also auch verfügt. Ja, und dann gibt es ja eigentlich nur noch die Sargbeerdigung.
Ja.
Und die Sargbeerdigung finde ich aus anderen Gründen zwar annehmbar, aber auch nicht so erstrebenswert. Und dann stieß ich auf dieses Reerdigung, wo ja etwas passiert, was ich eigentlich will, nämlich Teil der Natur zu bleiben. Mhm. Ich bin Teil der Natur. So wie ich jetzt hier sitze, bin ich Teil der Natur.
Ja.
Und ich habe mir vorgestellt, man wird ja auch geboren als Teil der Natur und möchte natürlich auch als Teil der Natur gehen, sterben. Und da kann ich mir nicht unbedingt die Sargbeerdigung als das Optimum vorstellen. Mhm. Es müsste sein, wenn die Einäscherung nicht in Frage kommt. Ich habe mich auch auseinandergesetzt mit einer Seebestattung.
Ja.
In Halesiel habe ich mir das angesehen. Aber das... ginge auch, aber das wäre auch nicht das, was ich wollte. Und dann stieß ich auf die Reerdigung.
Ja.
Und da habe ich gesehen, dass sehr schnell der eigene Körper der Natur wieder zugeführt wird.
Mhm.
Und war dann sehr überrascht, dass die Bestattungsgesetze in Deutschland das nicht zulassen. Und habe dann auch Initiativen begonnen, Sie wissen das ja, mit Landtagsabgeordneten, die sind nämlich zuständig, das sind Landesgesetze, die Bestattungsgesetze habe ich auch nicht gewusst.
Ja.
Ich habe gedacht, das ist ein Bundesgesetz und habe dann erlebt, dass doch eine erhebliche Reserviertheit diesem Gedanken gegenübersteht.
Ja, mit den Landtagsabgeordneten, mit denen
Sie gesprochen haben. Ja, ja. Das dürfte ja breit verbreitet sein im ganzen Bundesgebiet, auch bei den Bundestagsabgeordneten. Es war so, dass das passt ja eigentlich gar nicht in unsere Kultur. Warum nicht?
Mhm.
Und da, wo es möglich ist, habe ich dann ja festgestellt, dass das auch nicht so ist, dass die Erde einfach verwendet wird und aufgeschüttet wird, sondern dass darüber noch wieder Graberde.
Ja, die wird beigesetzt
auf dem
Friedhof. Genau.
Genau. Und gut, das will ich jetzt mal unkommentiert oder unkritisiert lassen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diese Erde, die neu entstanden ist, auch oben läge. Aber sie liegt nicht oben, sie ist überhaupt nicht erlaubt, außer in Schleswig-Holstein.
Ja.
Und die Landtagsabgeordneten, mit denen ich gesprochen habe, wussten das eigentlich auch nicht so richtig, warum das nicht erlaubt ist.
Mhm. Auch in Schleswig-Holstein ist es so, dass es noch mit
Friedhofserde zugedeckt wird.
Genau.
Ja, dann sagte mir eine Landtagsabgeordnete, ja, da können ja noch Knochen drin sein. Ja, das können aber nach der Verbrennung auch noch. Das ist das Gleiche.
Mhm. Ja.
Gut, jetzt wird die natürlich in der Urne beigesetzt, ist noch wieder eine etwas an. Also die sind ja alle nicht vergleichbar im eigentlichen Sinne. Aber ich sehe gar keine realen Argumente, warum das nicht sein soll.
Okay, ja. Also zu den Knochen ist es ja so, dass die Erde noch nachbereitet wird, genau, nachdem die aus dem Kokon entnommen wird, und die Knochen werden auch gemahlen, ja, so wie bei der Kremation. Das heißt, ganze Knochen sind dann nicht mehr, nee, sondern Knochen.
Aber die sind bei der Einäscherung auch nicht.
Genau, genau, ja. Da ist halt, da werden die Knochen ja auch gemahlen bei der Einäscherung, die sind ja aber halt sehr viel poröser, weil die ja so ausgeglüht richtig sind. Genau, okay. Das heißt, Sie haben aber in NRW hauptsächlich mit Landtagsabgeordneten gesprochen.
Ja. Und, ja. Man hat mir zugesagt, der Vorsitzende des Ausschusses, der Landtagsabgeordnete, der den Ausschuss führt, hat mir zugesagt, das auf die Tagesordnung zu setzen.
Okay.
Aber das Versprechen war dann auch nicht so, dass er gesagt hat, wir machen das jetzt sofort.
Morgen, ja.
Ja, sondern dass er gesagt hat, ich muss austasten, wie das in den verschiedenen Fraktionen ist.
Okay, aber ist ja schon mal, also das zeigt ja, dass ein Gespräch einer Privatperson, in dem Fall von Ihnen, dann doch schon mal dazu anregen kann, zumindest darüber nachzudenken.
Ja, eine Landtagsabgeordnete, die ich eben schon zitiert habe, sagte mir dann auch, das passt gar nicht, sagte ich ja schon, nicht zu unserer Kultur.
Ja.
Da sage ich, wie meinen Sie das? Ja, die Kirchen sind ja dagegen.
Ja.
Ich sage, die waren auch immer gegen die Krematoriumsbestattung. Heute ist selbstverständlich, dass ein Geistlicher eine Urne zum Grab trägt. Hm. Ich sage, warum geht das mit der Reerdigung nicht?
Ja, und dass die Kirchen dagegen sind, das stimmt ja tatsächlich nicht. Die Kirchen, also beide christliche Kirchen, die katholische und die evangelische, haben uns ja sogar schriftlich Stellungnahmen abgegeben, dass sie die Reerdigung als gut befinden.
Ah, das
und wir sind, ja, und wir sind auch mit allen anderen Weltreligionen im Austausch. Gerade die christlichen Religionen, es entspricht ja sehr dem Gedanken Erde zu Erde,
ja,
Asche zu Asche.
Ja, ganz genau. Also, das habe ich unserem Geistlichen auch gesagt,
ja,
mit dem ich darüber gesprochen habe. Das ist recht, das sind doch genau die Riten oder Floskeln oder wie immer man das nennen will, die am Grab von der katholischen Kirche verwendet werden.
Ja. Aber dann liegen wahrscheinlich diese Stellungnahmen halt einfach noch nicht der entsprechenden Landtagsabgeordneten vor. Können wir ganz einfach die Stellungnahmen nachreichen?
Ja, also die würde ich auch gerne haben.
Ja, gerne. Sehr schön. Das heißt, für Sie ist Ihre Erdigung auch etwas, was für Sie in Frage kommt?
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich habe auch schon mit meiner Frau besprochen, ob man es eventuell, ich meine, ich bin 73, ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, kann schnell gehen. Gerade gestern das zweifelhafte Vergnügen gehabt, gesagt zu kriegen vom Herzarzt, Sie brauchen jetzt aber einen Herzschrittmacher.
Oh, okay.
Ja, also, weiß man nicht. Und deswegen habe ich auch schon sehr klar gesagt, notfalls fahren wir nach Schleswig-Holstein.
Mhm.
Ich brauche eine Beerdigung mit 100 Leuten.
Ja.
Da sollen die Enkel mitkommen und die Kinder und Schwiegerkinder sollen mitkommen.
Ja. Also
und wer dann noch will, auch.
Die sind doch auf jeden Fall eingeplant, die Enkel. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Sehr gut, Herr Löttgering. Ich stelle zum Schluss in diesem Podcast allen Teilnehmenden zwei Fragen. Und zwar die erste Frage ist, wenn Ihr Leben eine Geschichte wäre, welchen Titel würde die Geschichte tragen?
Viele Zufälle haben mein Leben bestimmt.
Das passt sehr gut, würde ich sagen. Haben wir am Anfang ja gehört, welche Zufälle das waren.
Und das waren noch viel mehr im Laufe meines
Lebens.
Noch
viel mehr, die wir jetzt heute alle gar nicht besprechen konnten,
natürlich.
Sehr schön. Und weil Sie jetzt auch schon erwähnt haben, dass die Reerdigung für Sie auch in Frage kommt, beziehungsweise für Sie eine Bestattungsform gut wäre, wo Sie der Natur wieder zugänglich gemacht werden? Oder
schnell wieder zugänglich.
Schnell, okay. Dann passt die zweite Frage auch ganz gut, die ich immer stelle, und zwar, welche Pflanze soll aus Ihrer Erde einmal wachsen?
Das ist aber eine Frage. Stellen Sie die Frage nach Pflanzen.
Nach Pflanzen, oder Sie können mir auch beschreiben, wie das aussehen soll.
Also Wildwuchs.
Wildwuchs.
Ich habe also jetzt gerade im Garten auf vom Unkraut befreiten Flächen Wildblumen gesät, die den ganzen Sommer blühen. Und das könnte ich mir für mein Grab sehr gut vorstellen,
okay,
dass da also eine Wildblumenwiese entsteht.
Also sehr naturbelassen.
Ja.
Ja, das ist doch schön. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch bei Ihnen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja,
ich habe einiges dazugelernt, nicht nur über die DLRG, sondern auch über Ihr Leben. Ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Schön.
Ja, danke. Ihnen auch herzlichen Dank für die Möglichkeit, uns auszutauschen.
Sehr gerne.